Letzte Mal, oder das letzte Mal einfach so als Abschluss dieser Predigtserie zu Israel. Und ich habe mir diese Woche aufgeschrieben, als Nachfolger von Jesus bedeutet für mich hoffnungsvoll zu leben, das zu erwarten, was Gott versprochen hat. Das zu erwarten, was Gott versprochen hat. Und mir ist stark aufgefallen, gerade in der vergangenen Woche in der Bibel, da hat Gott hat viel versprochen. Er hat was versprochen. Für Israel, auch für uns. Und Hoffnung bedeutet auch, habe ich mir aufgeschrieben, Hoffnung bedeutet auch, nach vorne zu leben, etwas zu erwarten. Also hoffnungsvoll zu sein bedeutet, ich erwarte noch etwas, wenn ich nach vorne schaue. Und das wollen wir heute Morgen tun. Wir schauen nach vorne. In der ersten Predigt ging es um die Erwählung von Israel. Da haben wir mehr zurückgeschaut. Aber schon auch in die Gegenwart. Es ist eine bleibende Erwählung für Israel. Und das letzte Mal, das war auch ein schwieriges Kapitel, der Hass auf Israel. Von Anfang an in der Bibel, in den vergangenen 2000 Jahren bis heute. Aber heute schauen wir nach vorne. Weil Hoffnung hat mit der Zukunft zu tun und wir schauen heute nach vorne. Wir richten unseren Blick nach vorne und es gibt Hoffnung für Israel. Und wenn man über die Hoffnung für Israel spricht, dann kommt man nicht an der Nationalhymne von Israel vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kennt ihr die? Die heißt nämlich die Hoffnung, Hatikva. Die Hoffnung ist der Titel. Das ist kein langer Text, ich lese uns den kurz vor. Solange noch im Herzen eine jüdische Seele wohnt und nach Osten hin, vorwärts, ein Auge nach Zion blickt, solange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Die Hoffnung, 2000 Jahre alt, zu sein ein freies Volk in unserem Land, im Lande Zion und in Jerusalem. Das ist der Text der Nationalhymne von Israel, die Hoffnung. Und der basiert auf einem viel längeren jüdischen Gedicht, das heißt Tikvatenu, das bedeutet unsere Hoffnung. Also Israel und Hoffnung, das kann man nicht trennen, auch in der heutigen Zeit. Vielleicht nimmst du dir mal Zeit, die Hymne anzuhören. Wäre wieder so ein Aufhänger, eine Brücke wie die Datteln vielleicht von letzter Woche. Vielleicht haben die einige von euch Datteln gekauft diese Woche. Hat jemand extra Datteln gekauft? Ja, gibt ein paar, ja. Ich habe Datteln bekommen noch im Nachhinein dann. So ein Aufhänger, um an Israel zu denken, Israel zu segnen. Vielleicht die Hymne auch so eine Möglichkeit. Hör dir mal die Hymne an. Hoffnung, das ist unser Jahresthema, hoffnungsvoll. Da heißt es in Jeremia 29,11, ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und dieses Kapitel im Jeremia-Buch, Kapitel 29, das beginnt mit folgenden Worten. Und dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an den Überrest der Ältesten, der Weggeführten sandte, sowie an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Das ist ein längerer Satz, ja. Wir lesen heute einiges in der Bibel, sage ich schon im Voraus. Wir müssen in der Bibel lesen, wenn wir über die Hoffnung für Israel reden. Also dieses Buch, Jeremia, der Prophet, ein jüdischer Prophet, der schreibt an das Volk Israel in der Verbannung in Babel, in Babylon. Und dann kommt dieser Vers, und eigentlich ist das nur der Schluss des Verses, der ganze Vers lautet so, denn ich weiß, das sagt Jeremia zum Volk Israel, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, nicht des Unheils, das ist noch wichtig, müssen wir mitnehmen, dieses Wort, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Also ist mir einmal mehr einfach bewusst geworden, diese Worte, die wir da gewählt haben, für uns, für unser Jahresthema, die gehen zuerst an Israel. Das sind Worte, die gehen in erster Linie an Israel. Und wie wir gesehen haben, sind wir ja als Jesus-Nachfolger da mit reingenommen. Eingepflanzt in diesen Ölbaum, das haben wir angeschaut, dieses Bild vom Ölbaum. Und deshalb dürfen wir diese Worte auch für uns nehmen. Wir sind damit reingenommen. Und trotzdem, diese Verbindung ist mir da schon wieder aufgefallen, die ist unauflöslich. Wenn wir über Hoffnung sprechen, über unsere persönliche Hoffnung, dann hat das immer mit der Hoffnung für Israel zu tun. Ich will das nochmals kurz zusammenfassen, was das bedeutet für uns als Jesus-Nachfolger. Alles, was wir glauben, das kommt von den Juden. Sagt Jesus, Johannes 4, das Heil kommt von den Juden. Weil die gesamte Offenbarung Gottes, also wie Gott sich zeigt in dieser Welt, uns Menschen, das findet im jüdischen Volk statt. Von den Juden wissen wir, dass es nur einen Gott gibt und nicht viele. Es gibt ja viele Konzepte in dieser Welt. Meistens sind es viele Götter dann. Wir wissen von den Juden, wer Gott ist, was er will, wie er denkt, was Gott getan hat und was er noch tun wird. Von den Juden wissen wir, was Sünde und Erlösung sind. Und von ihnen kam die Offenbarung vom Willen von Gott, die Tora, zu uns Menschen, durch sie. Von den Juden haben wir so geniale Konzepte, die haben unsere Zivilisation geprägt, die Welt. Das ist die 7-Tage-Woche. Kommt nicht von irgendwoher. Die 10 Gebote, die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes, die jüdische Ethik, jüdisch-christliche Ethik, das Doppelgebot der Liebe, kommt alles aus dem Judentum. Das sind nur ein paar Beispiele. Durch die Juden kommt Jesus in die Welt, der jüdische Messias, dem wir alles zu verdanken haben, dem du und ich, dem wir alles zu verdanken haben. Unser Leben, unsere Erlösung, unseren Glauben, unsere Gottesbeziehung. Es waren Juden, die das Evangelium formuliert haben. Alle Bücher der Bibel wurden von Juden geschrieben. Die Apostel waren Juden, die haben das Evangelium in die Welt getragen. Das Neue Testament geht auch auf sie zurück. Alles. Und gemäß biblischer Prophetie wird Jesus auch zu den Juden kommen, wenn er eines Tages nach Jerusalem zurückkommen wird. Also all das, einfach um uns das nochmal so bewusst zu machen, das ist so ein wenig abgeleitet von den ersten Versen im Römer 9 übrigens, Römer 9 ganz am Anfang. Das spielt sich alles im Judentum ab. Es gibt begründete Hoffnung für Israel und es gibt begründete Hoffnung für dich, wenn du Jesus nachfolgst. Und was wir heute machen wollen, wir ziehen heute die Hoffnungsbrille an, miteinander. Wenn wir auf Israel schauen, dann ziehen wir die Hoffnungsbrille an und ich verspreche dir heute was, das mache ich nicht so häufig, aber heute verspreche ich dir was. Wenn du dich darauf einlässt, wenn wir das heute gemeinsam tun, in die Bibel lesen, mit dieser Hoffnungsbrille auf Israel schauen, dann verspreche ich dir, das wird deine persönliche Hoffnung stärken. Kannst mir nachher sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich glaube das zutiefst. Johannes Gerloff ist ein bekannter Autor, wahrscheinlich kennen einige von euch ihn. Der hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, das persönliche Heil von dir und mir, die Rettung Israels und die Erneuerung der gesamten Schöpfung. Diese drei Dinge, die können, wenn wir von der Bibel her schauen, die können wir nicht voneinander trennen. Das gehört zusammen. Deshalb unsere Hoffnung, also unsere christliche Hoffnung, also Hoffnung, die auf Jesus Christus gründet, die ist untrennbar mit Israel verbunden. Und ursprünglich wollte ich die Predigt anders nennen, nämlich die Zukunft Israels. Aber dann habe ich mir gedacht, das lädt zu sehr ein, zu spekulieren, so für irgendwelche Fahrpläne oder so. Da bin ich immer ein wenig zurückhaltend. Ich bin auch kein Spezialist, ja. Es gibt wirklich Leute, die sagen sehr viel dazu, auch so zur Zukunft Israels im Licht der biblischen Prophetie. Da gibt es viele gute Quellen, musst du dir mal anhören. Ich will einfach den großen Bogen jetzt aufzeichnen und einfach diese Hoffnungsbrille anziehen. Deshalb habe ich dann einfach die Hoffnung Israels genannt. ist dann vielleicht weniger verfänglich dann. Also, steigen wir doch ein. Das Ende der Unheilszeit kommt. Spezielle Formulierung, ja. Also Gott schreibt seine Heilsgeschichte, da waren wir schon. Und diese Geschichte, die Gott schreibt, mit Abraham begonnen hat, die läuft ja auf ein Ziel zu. Die geht auf eine Erfüllung zu. Wenn wir die Geschichte Israels in der Bibel lesen und wenn wir auch zurückschauen auf die vergangenen 2000 Jahre, letztes Mal auch die Geschichte des Antisemitismus, dann können wir denken, Gott hat versagt mit Israel, das ist vorbei. Und wenn wir heute hinschauen, was läuft jetzt gerade? Also, ich weiß nicht, wie hoffnungsvoll das du bist, wenn du dir alles so anschaust. Ist Gott gescheitert? Aber das wird nicht so bleiben, weil das würde der Erwählung Israels widersprechen. Schon durch den frühen Propheten Amos hat Gott mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt über das Volk Israel, ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe. Ich werde sie einpflanzen, und zwar so werde ich sie einpflanzen, dass sie nie mehr ausgerissen werden. Nie mehr ausgerissen werden. Und das ist unser Ausgangspunkt jetzt. Das ist wie so das Raster. Das ist für mich klar. Erstens, Gott hat Israel erwählt und er bleibt dabei. Da stehen wir. Und dieses Gericht und die Zerstreuung, da sind wir auch vorbeigekommen. Erstes, zweites Jahrhundert nach Christus haben die Römer das Land verwüstet, Jerusalem verwüstet, Jerusalem umbenannt, das Land umbenannt, Verbot für Juden noch nach Israel zu kommen, das war schon nach biblischer Zeit, erstes, zweites Jahrhundert nach Christus. Aber das wird nicht das letzte Wort haben und Gott wird Israel wiederherstellen und für immer erlösen. Das ist für mich so der Ausgangspunkt, wo wir losgehen. Und das wird so schön zusammengefasst an vielen Orten in der Bibel und eines davon ist der Psalm 126. Wir lesen gemeinsam Psalm 126. Da kommt diese Hoffnungsperspektive zum Ausdruck. Das lädt ein zum Träumen. Wir müssen ein wenig träumen, wenn wir nach vorne schauen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan, an Israel. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Das ist richtiges Lutherdeutsch, des sind wir fröhlich. Herr, bringe uns zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das ist ein Hoffnungstext, der lädt ein zu träumen. Und diese Wiederherstellung und Erlösung Israels, das ist so eines der drei großen Endzeitprojekte Gottes. Haben wir letztes Mal angeschaut. Was sind die drei großen Projekte Gottes? Bringen wir das noch zusammen. Israel ist eines davon. Wisst ihr noch, was die anderen zwei sind? Die Gemeinde, Ekklesia, genau, die Gemeinde, die Braut, die sich Gott da zubereiten will, ohne Runzeln, heißt es da im Epheserbrief, glaube ich. Genau, die Gemeinde, Israel, die Gemeinde. Was ist das Dritte? Genau, das Evangelium soll auf der ganzen Erde verkündet werden, bis in die hintersten Ecken, Weltmission zusammengefasst, diese drei Endzeitprojekte Gottes. Und über Israel sagt die Bibel, das wird sogar die Völker in Erstaunen versetzen, dass sie Gott loben und preisen werden. Wenn da Gott seine Geschichte zur Erfüllung bringt mit Israel, Römer heißt es da, freut euch ihr Völker gemeinsam mit seinem Volk. Das ist so eine der drei großen Endzeitperspektiven der Bibel, diese Geschichte, die Gott mit Israel auch in Zukunft noch schreiben wird. Gott wird am Ende der Geschichte seine Versprechen erfüllen. Er wird seine Verheißungen wahrmachen. Das ist Endzeit. Und deshalb, Endzeit ist Erfüllungszeit. Das ist nicht irgendwie Angstzeit oder so, das ist Gottes Zeit. Das ist die Zeit, wo Gott seine Geschichte zu Ende schreiben wird, auch mit Israel. Zu Ende bedeutet Erfüllung. Da kommt das in Erfüllung, was Gott gesagt hat. Im Neuen Testament gibt es drei Stellen, wo vom Ende dieser Unheilszeit die Rede ist. Und jedes Mal kommt da so ein kleines Wörtchen vor drin. Und auf dieses Wörtchen achten wir ganz besonders. Das ist dieses kleine Wörtchen bis. Das ist ein Hoffnungswort, bis. Wir schauen hin. Die erste Stelle, Matthäus, Jesus klagt über Jerusalem, er kündigt die Zerstörung des Tempels an und dann geht es weiter, er sagt, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Israel wird zerstört, der Tempel Jerusalem, ihr werdet mir nicht mehr sehen. Bis, das ist nicht das Ende, sondern bis ihr sprecht, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Also dieses Wörtchen bis, das markiert wie so einen Umbruch. Da heißt es, jetzt schauen wir nach vorne, das ist nicht das Ende. Das dauert nicht ewig an, sondern es dauert nur bis, wieder Gott etwas geschehen lässt. Und diese Wendung gelobt sei, das ist eine Grußformel im Jüdischen, wie unser im Deutschen herzlich willkommen. Wenn Israel und sein Messias zusammenkommen werden, sei es im Glauben, jetzt schon, oder dann, wenn Jesus zurückkommen wird, dann wendet sich das Blatt. Der Messias wird kommen, um Israel wieder herzustellen und zu erlösen. Eine zweite Stelle, ganz ähnlich im Lukas-Evangelium, sagt Jesus, Jerusalem wird erobert und dem Erdboden gleichgemacht werden von den fremden Völkern. Das ist eine Realität, das ist eine Prophetie, da können wir jetzt zurückschauen und die wurde Realität. Im ersten und im zweiten Jahrhundert nach Christus und durch die Geschichte hindurch die letzten 2000 Jahre. Aber nur bis ihre Zeit zu Ende ist, die Zeit der Völker. Das dauert nicht ewig. Eines Tages wird die Zeit der Völker, da gehören wir auch dazu, abgelaufen sein. Und dann wird Jerusalem wieder irgendwie den Juden gehören und eine zentrale Rolle spielen. Und ich persönlich finde das beachtenswert, dass seit 1967 ist Jerusalem wieder voll unter israelischer Kontrolle. Kann man viel dazu sagen, politisch und so, aber einfach mal so, einfach schauen wir mal hin. Jerusalem wurde zerstört, 70 nach Christus, 2. Jahrhundert dann nochmals, die Stadt wurde umbenannt, dann geht das durch die Geschichte. Irgendwann kommen 400 Jahre Osmanisches Reich, dann kommen wir schon näher nach heute, das Mandat, das die Briten dann hatten und so weiter. Seit 1967, das ist noch nicht so lange her, ist das wieder unter jüdischer Kontrolle, Jerusalem. Ich finde das einfach beachtenswert. Es gibt eine Ausnahme, das ist der Tempelberg. Gibt es auch verschiedene Spekulationen dazu, ich habe da keine Ahnung, was die Pläne von Gott sind damit, aber ich bin gespannt. Einen anderen Aspekt noch, diese dritte Stelle mit diesem Wörtchen bis, das setzt Paulus an die Gemeinde in Rom. Haben wir schon gelesen in der ersten Predigt. Da heißt es, das Herz mancher Juden ist verschlossen, diese Verstockung. Doch das wird nur so lange andauern bis, wieder bis. Bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Dann geht es wieder weiter. Dann kommt die Rettung für Israel. Also dieses Wörtchen bis, das bedeutet für mich Hoffnung. Da bin ich einfach darüber gestolpert. Es gibt uns klare biblische Hinweise darauf, dass die Zeit der Zerstreuung enden wird für Israel. Und nach der Unheilszeit kommt die Heilszeit. Und die wird nie enden. Also ein kleiner Tipp, wenn du auf der Suche nach Hoffnung bist, auch persönlich, dann lies die Bibel und halte Ausschau nach diesem Wörtchen bis. Vielleicht gibt es da noch anderes. Und jetzt machen wir es noch ein wenig konkreter. Ein wenig konkreter werde ich. So ist es, ja. Ich habe es gesagt, ich bin ein wenig vorsichtig bei diesem Thema. Aber wir wollen es ein wenig konkreter machen. Wie sieht denn diese Wiederherstellung Israels konkret aus? Was finden wir dazu in der Bibel? Ich sehe in all diesen biblischen Verheißungen wie so vier Kreise. Das ist wie so ein Radius. Die haben einen unterschiedlichen großen Radius, aber vier Kreise. Und ich will sie uns einfach kurz vorstellen, so als Anregung. Vielleicht nimmst du es mit, Lies in der Bibel und schau es selber mal nach. Es sind alles biblische Texte aus dem Buch Jesaja. Bei Adi Fura, die dabei waren, sind wir noch kurz in Zacharia eingetaucht übrigens. Vielleicht erinnert ihr euch. Es gibt so viele prophetische Texte in der Bibel. Das wäre eins davon, wäre eine eigene Predigt. Wir schauen jetzt einfach bei Jesaja hin. Und da sehe ich so wie den innersten Kreis dieser Wiederherstellung. Und das ist Jerusalem, der kleinste Radius. Jerusalem, das ist die Stadt Gottes, oder wie es Jesus selber sagt, es ist die Stadt des großen Königs. Die Stadt des großen Königs. Über Jerusalem heißt es in der Bibel, Gott wird Jerusalem wieder aufbauen und zu seinem Wohnsitz machen. Wenn wir so über das sprechen, jetzt ein wenig konkret, ich habe wirklich wenig Vorstellung davon, wie das dann wirklich sein wird. Ja? Da sind wir uns einig, aber es steht in der Bibel. Schau auf Zion, die Stadt unserer Festversammlungen. Du wirst Jerusalem als eine sichere Stätte sehen. Du und ich, wir werden Jerusalem als eine sichere Stätte sehen, als ein Zelt. Achtung, Zelt, wichtiges Wort in der Bibel, das nicht mehr abgebaut wird. Zelt, für was steht das Zelt in der Bibel im Alten Testament? Der Wohnort Gottes, der Begegnung, das Zelt der Begegnung bei Mose, die Stiftshütte, dann der Tempel, das ist für mich Ausdruck davon, dass Gott sagt, ich will bei den Menschen wohnen, mitten unter den Menschen. Ich will bei meinem Volk wohnen. Und da heißt es über Jerusalem, aus diesem Wohnort, dieses Zelt, das ist jetzt eigentlich gar kein Zelt mehr, weil seine Pflöcke werden nicht mehr herausgezogen werden und seine Stricke werden nie mehr gelöst. Denn dort wohnt einer mit uns, der ist mächtig und herrlich, der Herr persönlich. Ich liebe diese Bildsprache der Bibel mit diesem Zelt hier. Also das ist der innerste Kreis, Jerusalem. Gott verheißt über Jerusalem, ich werde Jerusalem wieder zu meinem besonderen Wohnort machen. Der zweite Kreis ist Israel. Gehen wir schon ein wenig weiter raus, aus Jerusalem heraus, Israel. Israel ist in alle Himmelsrichtungen zerstreut, aber Gott wird sein Volk wieder zurückbringen. Das ist ein wenig ein längerer Text. Jesaja 43. Auch das ist ein Text, das ist einer meiner Lieblingstexte persönlich und auch da musste ich irgendwann oder durfte ich irgendwann realisieren, das ist ein Wort an Israel zuerst. Da heißt es nämlich, doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch das Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren. Warum das alles? Ich, der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich bin es und ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Und dann kommt es, dann heißt es, das sind dann ein paar Verse später, ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her und zum Süden halte niemanden zurück, bring meine Söhne aus der Ferne, meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Ist das einfach ein netter Text, den wir lesen und denken, wow, das ist Poesie oder so? Oder ist das ganz konkret, dass Gott sagt, das werde ich tun? Was ist Hoffnung? Erwarten, dass Gott das tut, was er versprochen hat. Wird das Gott tun? Tut es Gott schon? Ich glaube, das sehen wir schon. Wir sehen schon was davon seit 100 Jahren oder auch ein wenig mehr. Sehen wir etwas davon in dieser Welt? Das ist der zweite Kreis. Der dritte Kreis, das sind die Nachbarländer. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, jetzt wird es utopisch aus unserer Sicht. Wenn wir in die Realität schauen, dann wird es jetzt utopisch. Ich sage es einfach mal so. Israel kann nur dann in der Ruhe der Erlösung leben, wenn es auch Frieden mit seinen Nachbarn hat. Ist Frieden mit seinen Nachbarn für Israel im Moment, ist das in deinem Blickfeld, ist das realistisch? Gott wird dafür sorgen. Da heißt es in Jesaja 19, Israel wird an diesem Tag als Dritter im Bund mit Assyrien und Ägypten dastehen. und ein Segen für die Welt sein. Die drei Länder werden zusammengehören und sie werden ein Segen für die Erde sein, denn der Herr, der Allmächtige, spricht ihnen seinen Segen zu. Gesegnet sei Ägypten, mein Volk, und Assyrien, das Land, das ich geschaffen habe. Assyrien, das ist noch ein wenig größer als Syrien heute, da gehe ich jetzt nicht detaillierter darauf ein. Nachbarländer auch von Israel. Und Israel, mein besonderes Eigentum. Tönt speziell, nicht? Ich finde das gewaltig. Erinnert ihr euch an die erste Predigt, an unser Bild mit dem Leuchtturm? Hoffnung bedeutet, durch den Horizont zu sehen. Erinnert ihr euch an das? Nicht nur zu sehen, was vor Augen ist. Ja, das, jetzt sind wir genau da. Wenn ich nur auf das schaue, auf die Stürme und die Wellen, die jetzt da vor Augen sind, dann muss ich sagen, keine Chance. Aber Gott lädt uns hier rein, durch den Horizont zu sehen, und er sagt uns, schau, da kommt noch was. Da kommt noch was. Irgendwann wird Frieden sein zwischen Israel und seinen Nachbarn, und sie werden ein Segen sein für die Welt. Das ist der dritte Kreis. Und der größte Kreis, vielleicht ahnt ihr es schon, das ist die ganze Welt. Am Ende erreicht Israel eine Ausstrahlung, sodass die ganze Welt herbeiströmt. Da heißt es, in den letzten Tagen, das ist eine wichtige Formulierung, das ist Endzeit, ja. Die letzten Tage, das ist Endzeit. Ist schon seit dem ersten Kommen von Jesus. Aber es gibt auch einen letzten Tag in den letzten Tagen, ja. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden. Jerusalem mit dem Tempel. Nicht das Matterhorn ist der wichtigste Berg dann auf dieser Erde oder so. Und sich über alle anderen Berge erheben. Ist klar, steckt auch Symbolik drin. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Haus des Gottes Israel gehen. Der Tag wird kommen, da werden die Völker sagen, lasst uns nach Israel gehen, lasst uns zum Berg des Herrn gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Denn dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Ist das nicht gewaltig? Ist das jetzt schon? Ja, wir müssen in die Zukunft schauen. Das ist der größte Kreis. Ich finde, das sind gewaltige Perspektiven. Das ist ein Versuch, das ein wenig aufzuzeigen, diese vier Kreise, wenn wir in die Zukunft schauen, die Hoffnung für Israel und auch für die ganze Welt. Und das sind Dinge, die kann ich nur im Glauben erfassen. Das kann ich nur im Glauben erfassen, weil sie scheinen jetzt in der Gegenwart sehr unrealistisch. Ich glaube aber, wir sehen und erleben mit, wie sich diese Dinge bereits anfangen zu verwirklichen. Ich glaube, das hat begonnen, auch wenn vieles noch nicht erreicht oder erfüllt ist. Fassen wir das nochmals kurz zusammen. Schau auf dieses Wörtchen bis. Das lädt dich ein, dir bewusst zu machen, das Ende der Geschichte ist noch nicht geschrieben, da kommt noch was. Und dann halte dir diese vier Kreise vor Augen. Gott ist daran, es ist nicht, noch nicht am Ziel, aber es hat begonnen. Die Rückkehr der Juden in ihr Land ist seit Jahrzehnten oder auch schon ein wenig länger im Gange. Und es braucht eine prophetische Perspektive, um das so zu deuten, das ist mir bewusst. Man kann das auch politisch deuten. Kann man. Aber man kann es auch prophetisch deuten im Licht der Bibel. Für mich persönlich, ich verstehe das so, diese Staatsgründung Israels 1948 und auch diese Wiedervereinigung von Jerusalem, die ich schon angesprochen habe, 1967, die liegen meiner Ansicht nach auf den Linien dieser biblischen Verheißungen. Gott ist was am Tun. Und ich finde, das allein ist schon ein Wunder. Und gleichzeitig sind wir weit davon entfernt von einem Frieden im Nahen Osten. Israel hat diese innere Erlösung im Herzen, im neuen Bund, noch nicht erfahren oder noch nicht im vollen Umfang mindestens, wie es auch biblisch verheißen ist. Der Messias ist noch nicht zurückgekehrt zu seinem Volk. Es fehlt also auch noch eine Menge, bis das alles erreicht ist. Und für mich heißt das aber auch, dass wir dranbleiben an diesen großen Projekten von Gott. Haben wir das letzte Mal davon gesprochen, wir haben es schon wieder zusammengetragen, heute Weltmission Israel und die Gemeinde. Hinter dieser Weltmission, diesem Auftrag, den Jesus uns gibt als seine Nachfolger, das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, da steht ja dieses Evangelium, das ist darauf ausgelegt, dass es in die hintersten Winkel dieser Erde kommt. Und in der Gemeinde, da wirkt der Heilige Geist, auch bei uns, die Gemeinde. Wir sollen eine herrliche Braut werden. Und diese Projekte, die stehen auf Gottes Tagesordnung. Er ist es, der dahinter steht und sie auch zur Erfüllung bringen wird. Und deshalb frage ich dich so, willst du begründete, lebendige Hoffnung in deinem Leben? Für dein persönliches Leben, dann schau nach Israel. Schau nach Israel. Schau, was Gott mit Israel tut. Das ist vor unseren Augen. Auch wenn vieles offen bleibt, auch wenn es Raum gibt für Deutungen, aber da passiert was. Wir müssen nicht irgendwo hinschauen, sondern wir können auf Israel schauen, was tut Gott mit Israel im Lauf der Geschichte, was passiert heute in dieser Welt mit den Völkern, was passiert? Gott ist dran. Und ich habe für mich gemerkt, jetzt auch in diesem Monat, darauf zu schauen, was Gott mit Israel tut, das stärkt meine persönliche Hoffnung. Das stärkt meine persönliche Hoffnung. Und das ist ja eigentlich nur logisch. Das ist nur logisch, weil ich bin ja eingepfropft in diesen Baum, in diese Wurzel. Ja, diese Wurzel, die Israel Hoffnung gibt, die gibt ja auch mir Hoffnung. Das macht ja eigentlich nur Sinn. Und deshalb sind wir eingeladen, durch diesen Horizont zu sehen. Ich möchte dich einladen, jetzt am Schluss, dass du eine prophetische Perspektive einnimmst. Weil wenn wir das nicht tun, dann können wir viel spekulieren und dann sehen wir, das ist ja unrealistisch und was passiert hier in dieser Welt. Aber wenn du eine prophetische Perspektive einnimmst, dann wirst du einen anderen Blick bekommen auf das, was in dieser Welt geschieht, mit Israel und auch sonst. Und die Bibel, die hilft uns ja dabei. Das waren jetzt nur ein paar wenige ausgewählte Texte. Es gibt noch viel mehr in der Bibel. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. Mehr sehen, als was gerade vor unseren Augen ist. Wir haben nochmals das Bild am Schluss. Durch diese Wolken und Wellen hindurch zu sehen, durch den Horizont auf Jesus zu sehen, auf den Leuchtturm, auf das, was Gott tut. Gott ist dran. Und ich glaube, das ist auch eine Frage der Entscheidung. Glaube bedeutet auch, ich entscheide mich, ja, ich will diese Perspektive einnehmen. Ich schaue mal hin, was tut Gott? Was hat Gott verheißen? Es steht ja da in der Bibel. Es steht ja da. Wir können es lesen. Und Hoffnung bedeutet, das zu erwarten, was Gott versprochen hat. Lebe ich in dieser Erwartung, Hand aufs Herz, lebe ich in dieser Erwartung, dass Gott tun wird, was er versprochen hat? Schaue ich nach vorne? Erwarte ich noch etwas von Gott? Und das alles heruntergebrochen auf dein persönliches Leben, erwartest du noch etwas von Gott für dich, wenn du in dein Leben schaust? Wir sind wieder bei dieser Verbindung zwischen der Hoffnung Israels und deiner persönlichen Hoffnung, auch für deine Situation, wo du vielleicht jetzt gerade drin bist, wo es schwer ist, wo du denkst, habe ich da noch Hoffnung für mich, für eine bestimmte Beziehung, für eine Situation, was auch immer. Das ist verbunden. Ich schaue, was Gott tut und ich sehe, er tut es mit Israel. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich sage, ich erwarte auch noch was für mein persönliches Leben. Gott tut auch was in meinem Leben. Und ich glaube, das ist so, das bedeutet es, diese Hoffnungsbrille anzuziehen. Und dazu sind wir eingeladen. Band, kommt nach vorne. Ich hoffe, dass Gott deine persönliche Hoffnung heute Morgen auch stärkt, dass du das für dich persönlich nehmen kannst. Und auch wenn das jetzt abgeschlossen ist mit dieser Predigtserie zu Israel, dieser Schwerpunkt im Februar, Gott hat ja noch gar nichts abgeschlossen mit Israel und mit dir und mit mir. Es geht weiter. Bleib dran. Es bleibt spannend. Es bleibt auch schmerzvoll. Aber wir dürfen gespannt sein auf das, was Gott noch tun wird. Auf das hoffen wir. Das ist eine begründete Hoffnung. Und dazu sind wir eingeladen, auch wenn wir Gott anbeten jetzt mit diesen Liedern, dann lädt uns Gott ein, dass wir von uns selber wegschauen auf ihn. Ich will beten und ich lade euch ein, wenn ihr wollt, steht dazu auf, dann bete ich und dann steigen wir ein in diese Zeit des Lobpreises. Jesus, ich danke dir, dass du dort, wo wir denken, das ist fertig, dass du dort noch, vielleicht noch gar nicht richtig angefangen hast oder noch ganz sicher nicht am Ende bist. Und ich bete darum, dass du uns gerade besonders auch in dieser Zeit, in diesen Tagen, wo wir leben, mit dem, was uns bewegt, wenn wir in die Welt schauen, aber auch in unser Leben, dass du uns wie so den tiefen Blick schenkst, von dem prophetischen Blick, dass du uns die Dimension zeigst, immer wieder von dem, was du am tun bist in dieser Welt und auch in unserem Leben. Danke, dass du die Hoffnung stärkst in unserem Leben und dass du auch die Hoffnung für Israel stärkst. Danke, dass all das, was passiert, das drängt darauf, dass es in Erfüllung geht, so wie du verheißen hast. Wir wollen uns einladen lassen, Jesus, immer wieder neu, einfach von dir, ganz persönlich, von dir an der Hand nehmen zu lassen, sodass wir uns mitnehmen lassen in das hinein, was du am Tun bist und was du tust. Danke vielmals, dass du dran bist. Danke, dass du mehr tust, als wir sehen. Und danke, dass du die Hoffnung in uns persönlich stärkst. Amen.